Das ist Grenacher. Der Podcast mit Menschen, die etwas zu erzählen haben.
Mein heutiger Gast aus Riefenhalden war lange Jahre Dozent für internationales Management an der Universität der Deutschen Bundeswehr in München. Er war Gründungsdekan der School of Economics and Business Administration der Volkswagen Auto-Uni in Wolfsburg. Buchautor, unter anderem vom Manifest der intellektuellen Bescheidenheit, wo wir heute noch darüber reden werden. Publizist in der Verwaltung vom Migros-Genossenschaftsbund aktiv und bei uns in der Region aktuell Verwaltungsratspräsident von der Spitex Fricktal und Stiftungsratspräsident von der Stiftung MBF, einer Organisation, die im Fricktal Menschen mit Behinderungen betreut und begleitet. Herr Professor Dr. Hans-A. Wüthrich, grüezi.
Grüezi wohl, Herr Grenacher.
Herr Wüthrich, in Ihrem letzten Buch «Manifest der intellektuellen Bescheidenheit» schreiben Sie am Anfang, dass es uns trotz immer mehr Wissen nur noch selten gelinge, passende und robuste Lösungen für die heutigen Probleme zu finden. Was machen wir falsch?
Meine These ist, dass wir als Problemlöser das Problem sind, das es zu lösen gilt. Was meine ich damit? Ich bin überzeugt, wenn wir passende Lösungen für unsere komplexen Herausforderungen finden wollen, dann brauchen wir Vielfalt, Disziplinenvielfalt, Erfahrungsvielfalt, Gendervielfalt, kulturelle Vielfalt. Und wir brauchen insbesondere die Fähigkeit, in Form von Dialog können die Vielfalt zu einer höheren Qualität von Lösung verdichten.
Haben wir es dann eigentlich verlernt, zu kommunizieren, den Dialog miteinander zu führen?
Da sehe ich ein riesiges Defizit. Wir sind in einer anderen Logik sozialisiert. Wir sind in einer Differenzlogik sozialisiert, wo wir Kompetenznachweis über Wissen sehr stark und über Deutungshoheit eigentlich gewinnen. Und das Merkmal von einem Dialog ist ja eigentlich, dass man sich im Risiko aussetzt, klüger zu werden.
Also, dass man eigentlich lernt von den anderen und nicht schon mit einer Position in eine Diskussion hineingeht.
Genau.
Jetzt heisst ja das eigentlich, wir haben es verlernt, miteinander zu reden. Warum?
Ich würde nicht sagen unbedingt, wir haben es verlernt. Ich denke, die Haltung ist das Problem. Das heisst, wenn wir in einem Gespräch sind, im Rahmen von einer Problemlösung, dann haben wir häufig ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein. Eben, wir wollen Deutungshoheit beanspruchen, wir wollen Recht haben. Und das ist ja eigentlich ein bisschen der Killer, um wirklich Vielfalt, und Vielfalt bedeutet ja auch Abweichendes, überhaupt zuzulassen. Und die innere Haltung ist für mich der entscheidende Punkt, oder? Und ich rede deshalb auch von dieser intellektuellen Bescheidenheit, wo ich überzeugt bin, wo wir wieder müssen kultivieren. Und das ist eine sehr eine unbescheidene Forderung, die intellektuelle Bescheidenheit.
Also Bescheidenheit, aber eigentlich ein unerhörten Anspruch, dass die Menschen plötzlich intellektuell bescheiden sein sollten. Wie schaffen wir das?
Ich denke, die Basis ist die Arbeit, die bei mir selber anfängt. Also nochmal das Bewusstsein zu entwickeln, eben wie stark ich eigentlich meine eigene Weltanschauung zur Referenz mache. Und je stärker ich natürlich mein Weltbild zum Standard mache, desto schwieriger wird es eben in der Abweichung einen Mehrwert zu sehen. Es hängt für mich sehr stark damit zusammen, dass wir wieder lernen müssen, das Nichtwissen eigentlich zu akzeptieren. Wir sind konditioniert geschult natürlich im Wissen. Und es ist interessant, wenn ich einmal meine Studierenden gefragt habe, wie viel Zeit habt ihr verbracht mit Nichtwissen? Das ist natürlich eigentlich nie eine Antwort gekommen. Das haben wir gar nie geschult.
Aber was ist denn eigentlich Nichtwissen? Also was verstand ich genau darunter?
Also darunter verstand ich, dass beispielsweise in jeder Disziplin gibt es ja sehr viele noch nicht gelöste Fragen. Es gibt Themen, wo man bis vor kurzer Zeit eine ganz andere Antwort hatte. Also es gibt immer wieder Problemstellungen, wo man plötzlich merkt, dass die bisherigen Antworten gar nicht richtig sind. Also das Bewusstsein von der Begrenztheit von dem ganzen kognitiven Wissensschatz, den wir haben, und die Vergänglichkeit, die Relativität, vielleicht auch Kontextabhängigkeit von dem Wissensbestand.
Also ein volatiles Denken quasi.
In dem Sinne ein volatiles Denken, ja, und eben auch eine gewisse Demut im Sinne von diesen eigenen Überzeugungen. Wir verwechseln ja häufig auch Wissen mit Überzeugung. Das ist ja auch ein ganz interessantes Phänomen. Und es ist interessant, dass jetzt in der, beispielsweise in der universitären Ausbildung man immer mehr bei Wissensvermittlung ganz gezielt das Nichtwissen vermittelt. Auch. Und das finde ich ganz einen guten Ansatz, weil ich glaube, das gibt genau das Bewusstsein, die Sensibilität für das Nichtwissen.
Sind wir dann jetzt einfach ein bisschen zu grossspurig, zu besserwisserisch unterwegs?
Also ich würde jetzt nicht den Finger oder mit Finger auf Einzelne oder auf andere zeigen. Ich glaube, das geht uns allen so. Das hat natürlich auch eine History. Wir sind anders sozialisiert. Wir sind sehr stark ausgebildet eben im Kompetenznachweis über das eigene Wissen. Und das schafft natürlich nachher auch Basis für Karriere und so weiter. Und wenn jemand das Nichtwissen zugeht, ist es primär schon mal suspekt, insbesondere in einer verantwortungsvollen Position. Wenn Sie einen Politiker nehmen, der offen sagt, ich weiss es nicht, dann hat er ein Problem, oder? Also wir haben hier natürlich schon auch ein gesellschaftspolitisches Thema, dass diese Form von Bescheidenheit nur begrenzt anschlussfähig ist.
Weil wir sie auch nicht lernen, weil man uns immer eigentlich sagt, du musst der Beste sein, du musst wissen, damit du irgendwie weiterkommst im Leben. Und eigentlich ist, wenn ich sie jetzt richtig interpretiere, Herr Professor Wittrich, dann ist Ihre Theorie eigentlich eher, lehnt auch das Unwissen zu als ein Skill, ein Werkzeug, das uns durchaus weiterbringen kann.
Absolut. Und das braucht natürlich eben, das braucht eine gewisse persönliche Souveränität, oder? Dass ich nicht muss Recht haben, dass ich mich nicht muss über das Wissen differenzieren und profilieren. Und das setzt eine sehr hohe Souveränität voraus.
Wenn Sie aber mit Leuten aus dem Management reden, spüren Sie da irgendwie eine Bereitschaft zu dieser Demut, zu dieser Bescheidenheit?
Also ich habe jetzt aufgrund von der Publikation natürlich sehr viele Echo und Resonanzen gehabt. Und was ich schon spüre, ist das Bewusstsein für die Thematik einerseits und andererseits auch das Bestreben, das Suchen nach dem Umgang mit dieser Ungewissheit, mit dem nicht mehr Planbaren. Also da ist eine hohe Sensitivität, auch eine Sensibilität vorhanden. Es war ja ganz spannend, ich habe das Buch ja auch gezielt der ein oder anderen Person gegeben, die ich gedacht habe, wo ein gewisses Delta zu dieser intellektuellen Bescheidenheit in meinem Sinn besteht. Und es war lustig, die Antworten, die ich gekriegt habe, gerade von diesen Personen, ist die Antwort häufig gewesen, dass man gesagt hat, ich finde die Gedanken sehr gut und ich habe den Eindruck, ich bin eigentlich schon sehr weit. Oder? Also da sieht man so halt das Problem vom blinden Fleck. Jeder liest, oder jeder schreibt, oder schreibt das Buch neu, wenn er es liest. Das ist mir schon klar. Aber es zeigt natürlich, das ist nicht ganz so trivial.
Sie prädieren ja, was mir in Ihrem Manifest übrigens besonders gefallen hat, auch für den Irrtum. Es sei gescheiter, sich empor zu irren, so formulieren Sie es, statt alles im Voraus zu wissen. Hat dann das Einlassen auf das Unbekannte in unserer heutigen, rationalen, digitalisierten und durch die künstliche Intelligenz noch stärker beeinflusste Zeit überhaupt noch Platz?
Als Folge von der Aufklärung sind wir natürlich schon grundsätzlich sehr stark rational unterwegs. Und das ist ja nicht grundsätzlich gut oder schlecht. Aber wir haben es verlernt, einen Mehrwert im Zufall zu sehen, oder? Und ich sage immer wieder, für mich ist ja ganz spannend, wenn man im Sinn von dem Emporirren Sachen findet, nach denen man ihn gesucht hat. Das ist ja eigentlich dem Zufall eine Chance wieder geben. Und ich glaube, das müssen wir wieder lernen, weil wir absolut oder wir nicht mehr in der Lage sind, praktisch linear, kausal alles können zu verstehen. Und auch bei der Problemlösung sind wir auch nicht mehr in der Lage, antizipierend die Zusammenhänge vollständig zu erfassen und dann beste Lösungen zu finden. Sondern wir sind gezwungen, immer mehr gezwungen, experimentell, so nach dem Prinzip, dass man einmal einen Versuch unternimmt, schaut, wie das System reagiert, daraus heraus wieder lernt, den nächsten Schritt macht. Und die Haltung von dem experimentellen Annähern, sich emporirren, ich glaube, das ist eine Schlüsselfähigkeit für das Management in Zukunft. Das ist aber anspruchsvoll, weil das Experiment eher auch negativ konnotiert ist in unserer Gesellschaft. Also vor allem im Kontext von Führung. Also ich experimentiere, wenn ich etwas nicht weiss, etwas nicht zu wissen als Führungskraft ist suspekt. Oder? Das Experiment ist risikobehaftet. Also von dem her, glaube ich, müssen wir uns ein bisschen mehr annähern an Naturwissenschaften, wo das Experiment über 600, 700 Jahre der Fortschrittsgarant Nummer 1 eigentlich ist.
Experiment ist ja, glaube ich, auch ein gutes Stichwort für Ihre Familiengeschichte, Herr Professor Wüthrich. Ihr Urgroßvater, wenn es mir recht ist, war ein Bauer hier in Rheinfelden. Und
in Olsberg.
In Olsberg, und also in der Nähe hier von Rheinfelden. Und hat sich nachher mit dem Theophil Ronninger zusammen da und entstanden daraus, vor etwa gut 150 Jahren, ist das heutige Feldschlössli. Also das zeigt ja eigentlich, dass man irgendwie mit dem Experimentwagen durchaus kann weiterkommen kann. Wenn Sie jetzt heute auf das Feldschlössli schauen, was empfinden Sie da?
Also Sie haben es gesagt, mein Urgroßvater war Gründer, mein Grossvater und mein Vater sind aktiv in der Brauerei, Braumeister. Ich hatte die Gelegenheit, im Verwaltungsrat längere Zeit zu sein vom Feldschlössli. Und auch damals in dieser Phase, wo es dann verkauft worden ist, an Karlsberg, eine extrem interessante, aber auch schwierige Zeit für mich, weil man natürlich ja, das familiäre, das Familienunternehmen in andere Hände gehen. Heute muss ich sagen, ich empfinde sehr viel Befriedigung. Ich glaube, das war ein guter Schritt gewesen. Feldschlössli hat in dieser Karlsberg-Gruppe eine sehr gute Stellung. Es ist das Kompetenzzentrum heute für alkoholfreie Bier von der Karlsberg-Gruppe. Hat sich sehr gut entwickelt und ich glaube, das war ein weiser Entscheid gewesen. Damals nicht so ganz einfach.
Das heisst, das ILO aufs Unbekannte, aufs Neue, möglicherweise auch sich zu irren, hat sich auch im Fall Feldschlössli für Sie durchaus ausgezahlt.
Ja, das war so eine Situation, wo niemand konnte abschätzen, ist der Entscheid richtig, ist er nicht richtig, ist er im richtigen Zeitpunkt. Und ich glaube, das ist stellvertretend für sehr viele Entscheide, die wir heute treffen müssen, wo wir die vollständige Antwort oder Sicherheit nie haben und deshalb ein Schritt häufig einfach die einzige Möglichkeit, ein Schritt im Sinne vom experimentellen Schritt, die häufig die einzige Möglichkeit ist, wie soll ich sagen, Gewissheit zu gewinnen im Prozess.
Das wär's gsi. Der nächste Grenacher gibt's bald überall dort, wo es Podcasts gibt.